Guten Morgen, Jenny hier. Ein kleiner Hinweis bezüglich Spenden. Ich habe ein neues Konto eingerichtet aus buchhalterischen Gründen. Das alte war dafür für diesen Podcast einfach nicht geeignet. Und deswegen habe ich eine neue IBAN. Und wer seinen Dauerauftrag umschreiben möchte, die neue IBAN findet ihr auf der Podcast-Seite bzw. Blog-Seite. Und ja, macht das einfach, das würde ich toll finden. Auch wenn der Dauerauftrag bleiben würde, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und sorry für den Verwaltungsaufwand auf eurer Seite, aber danach gibt's keine neuen Konten. Ganz doll versprochen. An dieser Stelle noch eine kleine Widmung an Caro. Diese Folge ist sozusagen nur für dich, weil du mir ein wirklich sehr schweres Buch von meiner Amazon-Liste mitgebracht hast sogar. 3000 Seiten, warum ich Nazi wurde, aus der Frühzeit der Jahre der NSDAP aufgearbeitet, warum Leute dieser Partei beigetreten sind. Und dazu mache ich bestimmt mal eine Extra-Folge. Ich werde anfangen, das Buch zu lesen. Ich bin wirklich dankbar, Caro. Sie hat es mir am Tag des Aufwachen-Hörertreffens in Berlin übergeben. Und ich habe ihr versprochen, dafür gehört die nächste Folge nur ihr. Und deswegen widme ich diese Folge Caro. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Buch, das ich mir wirklich ganz doll gewünscht hatte. Und vermutlich ist es euch auch schon aufgefallen, diese 2-Wochen-Rhythmus-Sache läuft noch nicht so richtig. Liegt aber auch daran, dass so viel interessante Sachen passieren und ich momentan... Es fällt einfach leichter, momentan den Podcast zu machen. Heute zum Beispiel hört ihr hier gleich im Anschluss ein Gespräch mit Max Deisenhofer. Die Vorbereitungszeit war jetzt nicht so intensiv. Vielleicht liegt es daran, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr im Training bin, mich ein bisschen mehr konzentriere, was jetzt die wichtigen Sachen angeht. Und trotzdem kommt ein sehr angenehmes Gespräch bei raus. Über eine Stunde, es hätte wieder länger gehen können, aber... Es ist, das werdet ihr gleich hören, gerade Neujahrsempfangszeit und Max musste da heute noch terminbedingt hin. Aber ja, es fällt halt gerade leichter zu podcasten. Vielleicht kommt auch mal wieder eine andere Phase. Und ich wollte aber dieses Gespräch euch nicht vorenthalten. Das war nämlich mal was anderes. Ein neuer, grüner Abgeordneter aus Bayern. Und ja. Dazu jedenfalls gleich. Was die nächsten Folgen angeht, also momentan bin ich halt in diesem Wochenrhythmus und das klappt nicht so richtig mit den 2 Wochen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Die nächste Folge nehme ich mir mal ein bisschen Zeit, die Kommentare auch wieder durchzugehen. Und ich würde auch gerne noch was zu dem Brexit machen, aber das nehme ich mir jetzt für die nächste Folge vor. Inhaltlich ist ja wieder so viel angelaufen. Die Grundsteuerreform muss, also da muss ich demnächst was machen. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, als ob Olaf Schäuble das so schnell spontan noch hinbekommt. Das ist, dass ich nicht ein paar Monate Zeit hätte. Trotzdem wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich dazu mal ein paar Worte verliere. Weil die Diskussion momentan gefällt mir überhaupt nicht, was manche Politiker da sagen und was sie daraus machen. Das ist einfach nur dumme Politik in meinen Augen, was da momentan bezüglich der Grundsteuerreform passiert. Mal abgesehen davon, dass es totale Inkompetenz von Seiten des Finanzbundesministeriums ist, nicht ein vernünftiges Gesetz auf die Beine zu stellen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Problematik. Sonst habe ich mir fest vorgenommen, so ungefähr die Stunde Podcasten zu machen und hin und wieder nur die 2-Stunden-Marke zu reißen. Ich finde, und das hat sich so auch bei anderen Gesprächen gezeigt, wenn es ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden geht, dann reicht das völlig aus, so ein Podcast. Es muss ja nicht 3, 4 Stunden gehen. Ich bin ja nicht aufwachen und das setzt mich dann auch nicht so sehr unter Druck. 1 Stunde werde ich mal anvisieren, 1,5. Und wenn ich mit Thomas quatsche, dann definitiv 2. Und wo ich schon dabei bin, dass ich nächste Woche sozusagen ein bisschen was von allem mache, mal ein bisschen aufräume, noch was zum Brexit mache. Der Podcast wird am Dienstag tatsächlich schon 1 Jahr alt. Also Dienstag vor einem Jahr kam die erste Folge raus. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und es ist unglaublich, wie leicht mir das mittlerweile fällt, zu podcasten. Und an dieser Stelle nochmal an alle Damen da draußen und auch an alle Herren. Ich werde das ein bisschen ausführlicher machen, aber so viel dazu. Ich hatte ja, die allererste Folge dieses Jahr war zum Thema Podcasterinnen, also Frauen am Mikro. Jetzt bin ich keine Frau, die sagen würde, also ich muss unbedingt im Publikum oder auf der Tribüne eine Frau dabei haben, weil sie eine Frau ist. Ich hätte schon gerne jemanden da sitzen, der auch weiß, wovon er redet, der mir inhaltlich was Neues geben kann. Also ich bin kein Fan davon, Diversität um der Diversität willen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch das Argument. Und meine Meinung ist dazu, ich habe so das Gefühl, Frauen trauen sich halt nicht so sehr. Also die machen dann halt einfach nicht. Das war auch früher mein Hauptproblem. Also ich weiß, das kommt nicht so rüber, aber eigentlich bin ich jemand, der ziemlich zurückhaltend ist und sich nicht so richtig traut, seine Meinung zu sagen oder irgendwie in eine Diskussion zu starten. Und der oft vieles zerdenkt und dann passiert halt gar nichts. Nur wenn man zu viel plant, zu viel drüber nachdenkt und erstmal die kleinen Fragen beantwortet, dann passiert erstmal nichts. Und das ist so das große Problem auch beim Podcasten. Gut organisiert in so einem Projekt zu starten, ist natürlich immer von Vorteil. Aber vielleicht ist das auch nur Sache für mich. Ich würde aber auf alle Fälle immer empfehlen, erstmal probieren. Und der Rest findet sich dann schon irgendwie von alleine. Also ich habe ja dann ein tolles Logo bekommen und ein wunderbares Intro von meinen Hörern. Und ja, ich denke mal, die Anfangsphase wäre es einfacher gewesen, wenn ich schon ungefähr strukturell ein bisschen organisierter gewesen wäre. Das hätte mich auch nicht so gestresst. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, so für den Start war es nicht schlecht, einfach mal loszulegen und nicht zu viel drüber nachzudenken und nicht so viel schon vorab organisiert zu haben. Weil das ist das Positive daran, dann macht man auch erstmal und denkt nicht großartig drüber nach, sondern dann ist das Produkt da und dann sieht man mal, was kann denn noch draus werden. Also man muss auch immer Potenzial haben, um das weiterzuentwickeln. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass Lynn demnächst auch ihren Podcast dann veröffentlicht, weil sie war ja bei dem Hörertreffen auch da und hat, glaube ich, eine halbe Stunde oder länger mit der Show gesprochen auf der Tribüne in Berlin. Ich freue mich auf alle Fälle auf ihr Projekt dieses Jahr. Und sonst an dieser Stelle möchte ich bloß sagen, ihr wisst ja, dieser Podcast lebt auch von eurer Unterstützung und vor allem von euren netten Kommentaren. Und ja, wenn ihr WhatsApp-Kommentare schicken wollt oder per E-Mail, sagt mir bei Twitter Bescheid oder schickt es mir halt per E-Mail. Dann kann ich das hier auch hinten anhängen. Und wenn ihr Empfehlungen habt, wen ich zum Beispiel in den Podcast einladen könnte als Gesprächsgast, der heutige wurde mir von Dominik empfohlen. Und ich finde, das ist ganz gut geworden. Und der letzte, der Gast war, also Thomas, war ebenfalls empfohlen von einer Hörerin und die war aus Österreich. Deswegen, wenn ihr jemand Interessantes habt, schlagt mir vor. Kann ja sein, dass nichts draus wird, aber mehr als mir es überlegen und Nein sagen kann ich dann auch nicht. Beziehungsweise manchmal ist es auch eine organisatorische Frage. Aber ich freue mich immer über Input und vielleicht den einen oder anderen interessanten Gast, auf den ich alleine nicht kommen würde. Und sonst wünsche ich euch hiermit eine wunderschöne Woche. Schönes Wetter, hoffentlich nicht zu kalt und hoffentlich auch nicht allzu viel Schnee. Ich meine, ein bisschen ist ja schön, aber zu viel, naja, das ist dann für keinen sehr angenehm. Ja, und hier jetzt das Gespräch, das ich mit Max hatte, einem neuen bayerischen Landtagsabgeordneten der Grünen. Und habt damit viel Spaß. Bis bald. Hallo Max, wie geht's dir heute?
Hallo, ich ja, bin heute ausgeschlafen. Es ist Sonntag und ja, draußen schneit es noch ein bisschen in Bayern. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch und darf nachher dann noch zu auch einem ganz spannenden politischen Termin. Und genau, dann startet eh schon die nächste Sitzungswoche und da muss ich mir auch noch ein bisschen vorbereiten.
Dann ordnen wir das mal ein bisschen rum, weil ich sitze hier im schönen sonnigen Brandenburg. Es mag zwar kalt sein, aber ich gucke raus aus dem Fenster, es ist strahlend blauer Himmel. Was heißt denn in Bayern ein bisschen Schnee? Weil ich habe hier in Brandenburg dieses ganze Jahr noch kein bisschen Schnee gesehen. Nicht mal ein Hauch von Schnee.
Also bisschen Schnee heißt so 3, 4 Zentimeter. Wir hatten ja jetzt am Jahresanfang auch große Probleme mit den unglaublichen Schneemengen, vor allem im Allgäu und im Oberland, wo dann die Schule ausfallen musste und wo ja viele ehrenamtlich Tag und Nacht im Einsatz waren, um das öffentliche Leben quasi aufrechtzuerhalten. Und im Vergleich dazu ist es jetzt im Moment harmlos, zumindest in der Ecke von Bayern, wo ich mich befinde.
Gab's. Also mein Bruder hat ein bisschen auf Schnee gehofft hier in Brandenburg, weil er schneefrei haben wollte. Gab's viele schneefreie Tage in Bayern?
Ja, das kommt auf die Gegend drauf an. Also, wie gesagt, im Süden von Bayern gab es zum Teil ganze Wochen, wo die Schule ausgefallen ist in bestimmten Regionen. Im Norden von Bayern, jetzt in Franken, überhaupt nicht, weil die auch so gut wie gar keinen Schnee gehabt haben.
Du hast ja angedeutet, du machst heute noch was Politisches. Was genau machst du? Ist das dein Beruf? Bist du Berufspolitiker?
Genau, also ich bin jetzt seit 5. November, also seit der Landtagswahl in Bayern, im Bayerischen Landtag gewählt worden, war vorher Berufsschullehrer und seit dem Tag hat sich beruflich quasi das Leben dann nochmal auf den Kopf gestellt und seitdem bin ich auch Berufspolitiker jetzt genau. Und im Moment ist so die Zeit der Neujahrsempfänge und ja, da kriegt man Einladungen zu ganz, ganz vielen, die man leider alle gar nicht wahrnehmen kann, aber so oft es halt geht, ja, gehe dann auch entweder zu grünen Neujahrsempfängen, zu offiziellen kommunalen Neujahrsempfängen oder so wie heute auch mal zu Neujahrsempfängen von der politischen Konkurrenz. Ja, weil ich es auch wichtig finde, dass man da einfach den Kontakt pflegt.
Also bist du bei den Grünen als Partei?
Genau. Ich bin Abgeordneter von den Grünen, bin selber jetzt seit ja, knapp 14 Jahren Mitglied bei den Grünen. Und genau, bin jetzt für die Grünen in Bayerisch-Schwaben, also quasi im Südwesten von Bayern, in den Landtag gewählt worden im letzten Herbst.
Also bist du 2005 zu den Grünen als Parteimitglied gekommen und
Genau.
2018 dann in den Bayerischen Landtag. Findest du, das ging schnell?
Nee, also es gibt sicher Leute, die jetzt auch in den Landtag gewählt worden sind bei uns Grünen, die noch nicht so lange dabei sind. Auf der anderen Seite gibt es auch welche, die schon viel länger dabei sind als ich. Also ich glaube, ich bin da ziemlich in der Mitte. Und als ich 2005 bei den Grünen beigetreten bin, da war das auch nie jetzt mein Ziel, irgendwie politische Karriere zu machen, sondern das war einfach die Partei, die meinen Idealen und meinen Vorstellungen am ehesten entsprochen hat und immer noch entspricht. Und die wollte ich damals durch meine Mitgliedschaft unterstützen, ohne dass ich eigentlich von Anfang an jetzt geplant hätte, dass ich selber wahnsinnig politisch aktiv werde oder dass ich selber mal ja das zu meinem Beruf machen könnte. Also das hat sich dann tatsächlich erst durch die ganze ehrenamtliche Arbeit im Laufe der Jahre so ergeben.
Also musstest du so eine Art Ochsentour machen, dich hocharbeiten sozusagen, oder also war das nie wirklich Ziel, irgendwann mal in den Landtag zu kommen, weil kreispolitische, also kommunalpolitische Arbeit an sich, das ist ja alles ehrenamtlich, ist ja schon anstrengend genug.
Genau, also eigentlich war ich die ersten Jahre, bin ich halt auf die Veranstaltungen gegangen, auf die ich Lust hatte und war dann mal bei der Grünen Jugend ein bisschen aktiv und war dann aber auch im Studium eine Zeit lang wieder im Ausland, da ging dann gar nichts. Und 2011 habe ich dann eben bei uns im Landkreis einen von den zwei ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden Posten besetzt und habe dann 2013 schon mal für den Landtag kandidiert und habe damals ein ganz gutes Ergebnis geholt, aber wurde eben nicht in den Landtag gewählt. Und danach jetzt war es dann schon so, dass ich dann eben noch mehr ehrenamtliche Verantwortung übernommen habe, habe quasi ja, den Bezirksvorsitz von den Grünen in Schwaben übernommen, also in einem von den 7 Regierungsbezirken in Bayern, immer noch ehrenamtlich und bin dann auch im Kreistag gewählt worden im Landkreis Günzburg. Und jetzt gerade dieser Bezirksvorsitz der Grünen in Schwaben ist schon ein ja sehr zeitintensives, forderndes Amt, das, ja, wenn man das richtig ausfüllt, eigentlich schon fast wie Berufspolitik ist. Und dafür, dass es eben trotzdem Ehrenamt ist, war das schon so, ja, dass ich schon dann irgendwann gewusst habe, ich werde 2018 nochmal kandidieren und da wird mir das sicher nicht schaden, wenn ich da, ja, wenn ich da auch viele Termine wahrnehme und mich engagiere für die Grünen jetzt auf Bezirksebene. Also so eine Mischung eigentlich. Also am Anfang war das nie mein Plan und dann, ja, irgendwann muss man sich schon engagieren, sonst stellen einen die eigenen Leute auch nicht auf, was aber ja in Ordnung ist.
Würdest du sagen, die Arbeit zwischen Kreistag und Landtag unterscheidet sich extrem, was man da als Politiker machen muss?
Ja, also es ist schon natürlich allein der zeitliche Aufwand und wie tief man dann in gewisse Themen einsteigt. Was aus meiner Sicht ein bisschen ähnlich ist, ist natürlich der parlamentarische Aufbau, dass halt jeweils eigentlich die wirkliche Arbeit in den Ausschüssen stattfindet und jetzt nicht im Plenum. Dass man versucht, mit den meisten Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Parteien irgendwie ein normales Arbeitsverhältnis aufzubauen. Also diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, finde ich, sind ähnlich. Aber was jetzt die inhaltliche Arbeit angeht, ist es schon nochmal eine ganz andere Liga im Landtag, muss man sagen. Es ist halt eben genau der Unterschied zwischen, dass man das als Beruf macht und dass man das ehrenamtlich macht.
Jetzt ist es ja nicht so natürlich, wenn man sich politisch engagieren will, in Bayern ausgerechnet die Grünen zu nehmen. Weil in Bayern herrscht ja, seit der König weg ist, eigentlich die CSU. Also wie kommt man zu den Grünen als junger Mensch in Bayern?
Ja, es war für mich eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also zum einen war das damals noch bundespolitisch eigentlich die Debatte, ja, so Irakkrieg hat da noch nachgewirkt, wo ich es eben richtig fand, dass Deutschland damals nicht dabei war bei einem meiner Meinung nach völkerrechtswidrigen Einsatz, wo halt die Unionsparteien schon gesagt hätten, sie hätten da mitgemacht. Dann sozialpolitisch ist es schon so, wenn man jetzt zwischen ja wirtschaftsorientiert und sozialorientiert unterscheidet, würde ich mich eher als sozialorientiert einschätzen, was einen dann ja schon eher, ja, vielleicht eher so mit nach Mitte links bringt im politischen Spektrum. Und bei mir im Landkreis steht das Atomkraftwerk Gundremmingen. Das heißt, Energiepolitik war jetzt auch was mich eigentlich von Anfang an, sobald ich mich für Politik interessiert habe, dann auch gleich begleitet hat. Und da war dann schon ja, die grünen Ideen, die ja dann auch in den erneuerbaren Energiengesetzen umgesetzt worden sind, schon die für mich zukunftsweisenden Ideen, denen ich mich dann am nächsten gefühlt habe. Und dann kam für mich als damals 18-Jähriger auch noch dazu, dass die Grünen damals auf ihrem Internetauftritt und in ihren Publikationen einen Stil gepflegt haben, der mich als jungen Menschen damals mehr angesprochen hat. Also das geht eben auch schon da los, dass man da halt mit Du angesprochen wird, was vielleicht dann für ältere Leute eher abschreckend ist, was mich damals als 18-Jährigen eher angesprochen hat. Und auch vom Design der Webseite und so weiter war die Partei ja damals am nächsten an meinem Lebensgefühl. Und dann, genau, dann bin ich eigentlich relativ spontan dabei getreten und dann kriegt man halt so die Einladungen zu den ersten Treffen, dann guckt man mal hin und dann habe ich auch relativ früh zu den Leuten hier vor Ort einen guten Draht entwickelt und habe mich von Anfang an ernst genommen gefühlt, auch als junger Mensch, und habe dann auch eben relativ früh Verantwortung bekommen als junges Mitglied, und das hat mich dann alles dazu bewogen, da eben weiterzumachen und mich noch mehr zu engagieren im Laufe der Zeit.
Bevor ich zu den inhaltlichen Sachen komme, ich war am letzten Dienstag bei einem Hörertreffen vom Aufwachen-Podcast. Das ist so der Podcast, wo ich gerne auch zuhöre und mitdiskutiere. Und da waren unter anderem auch junge Menschen mit auf dem Podium, die darüber diskutiert haben, wie man sich in einer Demokratie einbringen kann. Und sie sind sehr parteiskeptisch, sagen wir es mal so.
Ja.
Jetzt haben wir aber eine Demokratie, die ohne Parteibeteiligung, also ohne dass man in einer Partei ist, gar nicht dazu ermächtigt, sich politisch zu engagieren. Also was würdest du sagen? Wie kann man sich als junger Mensch politisch einbringen, wenn man so gegenüber Parteien, also dem Parteisystem an sich eingestellt ist? Weil dich hat ja die Grüne Partei auch überzeugt. Das ist ja auch eine Partei.
Ja.
Und diese zwei sehr jungen Menschen haben so generell was gegen Parteien. Ja. Und das scheint mir so ein genereller Zeitgeist zu sein momentan.
Also erstmal muss ich schon eine Lanze auch für die Parteiendemokratie brechen und für die parlamentarische Demokratie, weil auch wenn einem viele andere Dinge das Gefühl geben, dass man sich einmischt, also wenn man jetzt online eine Petition unterschreibt zum Beispiel, dann ist es doch am Ende, sind es doch halt die Parlamente, wo am Ende die wichtigen grundlegenden Entscheidungen gefällt werden. Und in unserer, ja, wie ich finde, immer noch guten parlamentarischen Demokratie kommt man da an den Parteien nicht vorbei. Und ich glaube, das Bild von Parteien von außen ist schon noch mal viel schlechter, als es dann von innen wirklich aussieht. Also ich habe wahnsinnig viele tolle Menschen auch in meiner Partei, aber auch in anderen Parteien, die sich politisch engagieren, kennengelernt. Da sind auch Freundschaften entstanden, die ich überhaupt nicht missen möchte. Also es ist nicht so, dass jetzt, dass man sich immer überwinden muss, wenn man jetzt auf eine Parteiveranstaltung geht oder so. Im Gegenteil, jetzt gerade bei uns haben wir gerade jetzt viele junge Leute, wo es wirklich Spaß macht, sich auch in der Partei zu engagieren. Wenn man das nicht möchte, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, aber wie gesagt, ich fühle mich wohl in der Partei, dann kann man natürlich alle möglichen Beteiligungsmodelle nutzen, von denen es meiner Meinung nach noch zu wenig gibt, aber das geht schon los bei so Sachen, die es eben auch in Deutschland und in freien Ländern gibt, wie Demonstrationsrecht, dass man sich in die öffentliche Debatte einmischt, früher vielleicht über Leserbriefe, heute indem man eben online mitdiskutiert, auf Nachrichtenseiten oder in sozialen Netzwerken und versucht, andere Leute davon seiner Meinung zu überzeugen. Und ich glaube, zu bestimmten politischen Themen braucht es einfach nur mehr Mitwirkungsmöglichkeiten. Also das geht schon auf kommunaler Ebene los, wenn ich jetzt halt durch meine Stadt laufe und mir fällt irgendwas auf, was mich stört, haben manche Städte das auch so eine App entwickelt, dass man das eben dann gleich melden kann und sich dann jemand drum kümmert und schaut, okay, da gibt's jetzt hier irgendwie einen Einwand gegen irgendwas oder eine Idee für irgendwas, ist es denn umsetzbar? Und ich glaube, da sind schon die neuen Medien auch eine Möglichkeit, für mehr Mitbeteiligung dann zu sorgen. Aber ich glaube, am Ende wieder, wenn der Einzelne wirklich viel mitbestimmen will, dann kommt man um die Parteien in Deutschland fast nicht drumherum.
Du bist ja Bezirksvorsitzender. Was machst, oder war das jetzt falsch?
Ja, nicht mehr. Ich war es von 2014 bis 2018 und wir haben ja auch das schöne Prinzip von Trennung von Amt und Mandat bei uns Grünen. Und ich habe jetzt auch einen tollen Nachfolger gefunden für Bezirksvorsitz, deswegen bin ich jetzt quasi nur noch auf Kreisebene in der Partei aktiv und als Landtagsabgeordneter.
Ah, das kommt manchmal davon, wenn man nicht genau auf das Datum guckt bei der Recherche. Aber dafür ist es ja ein Gespräch, damit ich auch verbessert werden kann. Aber trotzdem, du warst bis letztes Jahr Bezirksvorsitzender. Was hast du denn gemacht, um junge Menschen jetzt von der Grünen Partei zu überzeugen oder generell sie davon zu überzeugen, dass sie sich politisch engagieren? Ich meine, fernab davon, dass du ja auch als Lehrer beruflich aktiv warst.
Genau, also erstmal glaube ich, dass es schon viel bringt, wenn die Leute sehen, dass jungen Leuten irgendwo das Vertrauen geschenkt wird. Also allein, dass wir junge Gesichter nach vorne stellen, das haben wir jetzt bei der Landtagswahl auch in unseren Spitzenpositionen gemacht mit der Katja Schulze und Ludwig Hartmann, haben junge Leute, glaube ich, schon mal das Gefühl, okay, das sind welche, die verstehen eher ihre Probleme und die nehmen sie eher ernst. Das Zweite ist, sich eben da aufzuhalten, wo sich auch junge Leute aufhalten. Das ist halt heute nun mal das Internet. Deswegen ja, bin ich selber auch in den sozialen Netzwerken aktiv, ohne das jetzt irgendwie als meinen einzigen oder Hauptlebensraum irgendwie wahrzunehmen. Aber schon, um jungen Leuten, die sich da eben auch informieren wollen, ein Angebot zu machen, sie da auf dem Laufenden zu halten über mich und über unsere Ideen, die wir als Grüne haben. Und dann denke ich schon bei den politischen Inhalten, halt wegzugehen von einer Politik, die jetzt eher so in Quartalszahlen und in reinen Legislaturen denkt, sondern hin zu einer Politik, die halt eher in Generationen denkt und eher auch das langfristige Wohl der Leute bei uns und europaweit und manchmal vielleicht sogar auch weltweit im Blick hat. Und das heißt dann halt auch manchmal schmerzhafte Dinge zu fordern, wo man sich vielleicht von irgendwas verabschieden muss oder irgendwas ändern muss, aber das sich halt dann erst langfristig irgendwann auszahlt, ja, vielleicht sogar erst, wenn halt dann die nächste Generation am Start ist. Und ja, dass das die jungen Leute eigentlich auch wollen, zeigt sich für mich auch durch sowas wie letzten Freitag, haben bei uns auch ganz viele Schülerinnen und Schüler gestreikt und sind demonstrieren gegangen und haben dafür demonstriert, dass man den Klimawandel jetzt halt endlich mal nachhaltig bekämpft und da ein bisschen radikalere Maßnahmen macht, weil sie halt Angst haben, dass man ihnen sonst ihre Zukunft klaut. Und ich denke, dieses nachhaltige Thema und das, das Klimawandelthema, das sind per se auch Themen, die junge Leute vielleicht auch ein Stück weit mehr betreffen, wie jetzt halt die älteren Generationen, die dann die Auswirkungen irgendwann auch nicht mehr so spüren müssen wie die Jungen.
Also du hast kein Problem damit als Lehrer, dass Schüler streiken dürfen?
Ja, ich finde es, also das ist tatsächlich ein kniffliger Fall, weil die Schulpflicht ist schon ein sehr hohes Gut und das darf nicht zum Regelfall werden. Ich würde es auch nicht erlauben. Ich würde nur die Bestrafung in sehr, sehr engen Grenzen halten. Also manche Schulleiter haben gesagt, in der Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler nachsitzen müssen, da dürfen sie jetzt an einem Klimaprojekt arbeiten. Das finde ich zum Beispiel einen guten Kompromiss. Also dass es da irgendeine Art von Bestrafung geben muss, wenn man jetzt einfach unentschuldigt nicht in Schule kommt, das finde ich okay. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier mit Verweisen und so weiter um sich haut, weil sich die Leute politisch engagieren, das fände ich jetzt auch die komplett falsche Maßnahme.
Aber warum überhaupt bestrafen? Ich meine, es wird wahrscheinlich auch Fälle geben von Schülern, die einfach sich von ihren Eltern einen Entschuldigungszettel geben lassen. Sorry, mein Kind war krank. Wie will die Schule da überhaupt handhaft werden? Und wirklich wegen einem Tag dann gleich nachsitzen, ist das nicht kontraproduktiv? Da kann die Schule nicht auch mal ein Auge zudrücken?
Ja, wie gesagt, also aus meiner Sicht müssten sie jetzt die nicht so hart bestrafen, weil sie eben ja im Endeffekt ja ein wichtiges Bürgerrecht wahrnehmen, wenn sie demonstrieren gehen und aus meiner Sicht das auch für eine gute Sache machen. Auf der anderen Seite, wer entscheidet das dann, wann es eine gute Sache ist und wer entscheidet das dann, wie oft man demonstrieren gehen darf und so weiter. Also ich würde sie nicht ganz davon kommen lassen. Das andere Problem, das du angesprochen hast, bezüglich, wenn die Eltern für sie unterschreiben, das ist ja ein generelles Problem. Also es hat ja mit dem Fall jetzt eigentlich gar nichts zu tun, sondern da muss sich die Schule immer darauf verlassen, dass wenn Eltern ihre Kinder entschuldigen, dass sie das dann wahrheitsgemäß tun und nicht dann mit ihnen früher in Urlaub fahren oder ihnen da die Möglichkeit geben, der Schule fern zu bleiben, wenn sie es wollen. Und klar, die Älteren, wenn sie über 18 sind, die können sich ihre Entschuldigungen selber unterschreiben. Die haben dann halt auch mehr Verantwortung, dass sie wissen müssen, wann sie sowas dann ausnutzen können und wann nicht. Wobei ich schon davon ausgehe, dass die meisten auch nur der Schule fernbleiben, wenn sie wirklich krank sind.
Das ist mir noch nicht revolutionär genug. Also meine Frage wäre jetzt auch im Grunde, welches Gut ist höher? Das Gut der Schulpflicht oder das Gut zum Beispiel auch der Versammlungsfreiheit, das Rechts auch der Schülerinnen und Schüler, ich meine, die haben ja auch Grundrechte, sind ja auch Menschen in diesem Land, sich für ein Thema einzusetzen, was sie tatsächlich persönlich betreffen wird. Ist ja ihre Zukunft, das ist ja, klar. Also die meisten, die sie jetzt bestrafen, werden unter den Folgen dessen, wofür sich die Schüler einsetzen, gar nicht leiden.
Klar, aber das Hauptargument, und das sticht schon ein bisschen, ist, dass die natürlich auch sich am Samstag dafür demonstrieren können, am Sonntag dafür demonstrieren können, außerhalb der Schule, in den Ferien dafür demonstrieren können. Also das müssen sie ja nicht zwingend an einem Freitagvormittag machen. Und das Argument stimmt schon. Und wie gesagt, ich finde es absolut toll, dass die sich da engagieren und dass die ja jetzt da ihre eigene Zukunft in Hand nehmen. Auf der anderen Seite auch jetzt eben gerade als Lehrer und als jemand, der die Schulpflicht schon auch als ein hohes Gut ansieht, denke ich, sollte es nicht zum Regelfall werden, dass die Schülerinnen und Schüler dann demonstrieren gehen anstatt in Schule.
Aber nochmal kurz zu diesem Thema und danach machen wir mit den anderen Sachen weiter. Ja. Ist es nicht so, dass wir in der Medienlandschaft, in der wir jetzt leben, eher unwahrscheinlich ist, dass darüber berichtet wird, dass Schüler am Samstag und Sonntag streiten, sondern die Schüler suchen sich ja extra einen Tag in der Woche aus, wo es auffällt und wo die Medien darüber berichten, weil es ein Tag ist, an dem sie tatsächlich dem Schuldienst fernbleiben, beziehungsweise der Beschulung durch das Schulsystem.
Genau.
Weil sonst fällt es ja nicht auf und sonst ist der Aufschrei nicht so groß, auch nicht der Lehrer beziehungsweise der Eltern oder der Politiker, die sagen, ja, aber die Schulpflicht.
Ja, deswegen war das, glaube ich, auch einmalig jetzt ein sehr cleverer Schachzug, weil das sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Aber das wird sich ja auch abnutzen, wenn jetzt jeden Freitag streiken würden und man hätte immer den gleichen Konflikt mit Schulpflicht, dann wird ja die Medienaufmerksamkeit auch wieder abflauen. Deswegen wird jetzt auch dieses einmalige der Schule fernbleiben eben mit Fingerspitzengefühl der Schulleiterinnen und Schulleiter sehr, sehr wenig hart bestrafen. Aber gleichzeitig muss man natürlich schon klar machen, dass das ein Mittel ist, das dauerhaft dann doch nicht trägt. Also wie gesagt, ich glaube, die Medienaufmerksamkeit wird abnehmen, wenn es jetzt irgendwie wöchentlich stattfindet. Und die Schülerinnen und Schüler würden dann, ja, denen wird in der Schule ein Nachteil entstehen, wenn sie da regelmäßig nicht da wären. Und ja, ich hoffe, dass die sich weiter engagieren, aber nicht regelmäßig dann halt, während sie eigentlich in der Schule sein sollten.
Okay, kommen wir wieder zu dir zurück. Du hast gesagt, unter anderem war für dich wichtig, dass die Grünen sich gegen den Irakkrieg eingesetzt haben. Ja. Oder beziehungsweise das war eins der Themen, das für dich, für den Eintritt wichtig war und das Thema erneuerbare Energien. Wie siehst du das denn heute? Die Grünen haben ja unter Rot-Grün unter anderem für den Jugoslawien-Einsatz gestimmt. Ein völkerrechtswidriger Krieg. Also wie siehst du das mit Kriegseinsätzen so generell in dem im 21. Jahrhundert? Weil wir haben die Bundeswehr an so vielen Einsatzorten wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und unter anderem sind die Grünen da als Partei auch mitverantwortlich.
Ja, also es ist auch ein extrem harter Konflikt jetzt, der auch innerhalb von unserer Partei ausgefochten wird, zwischen einem radikal-pazifistischen Ansatz auf der einen Seite und einem, ja, ordnungspolitischen Ansatz auf der anderen Seite, der ja halt dann in, also der radikal-pazifistische Ansatz ist natürlich ein Stich weit auch wieder utopisch, weil er von einer perfekten Welt ausgeht, wo, ja, wo sich die anderen genauso verhalten, wie man sich dann selber verhält. Und der ordnungspolitische Ansatz, wo man eben sagt, es gibt Fälle, wo man sich engagieren muss, auch um Schlimmeres zu verhindern, ist ein sehr realpolitischer Einsatz, der aber auch nie perfekt läuft. Also diese sogenannten Kollateralschäden, die gibt's immer und in jedem Krieg und die wird man auch nie verhindern können. Das wird einem zwar immer wieder weiß gemacht, dass, ja, dass es da so chirurgische Eingriffe dann geben kann und so weiter, aber im Endeffekt sterben immer Unschuldige, wenn man Krieg führt. Das heißt, es ist schon mal von Grund auf nur eine Wahl von zwischen zwei Dingen, die entweder nicht funktionieren oder weitere schlechte Dinge dann wieder mit sich bringen. Und ich glaube schon, dass man da die internationalen Organisationen, die man hat, jetzt hier ganz speziell die UNO und den UNO-Sicherheitsrat, als eine Instanz irgendwo anerkennen muss, die dann eben auch entscheidet, wann sowas nötig ist und wann das eben nicht nötig ist. Und beim Irakkrieg war es eben so, dass es damals ja auch kein UNO-Mandat gab. Und ja, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel im Afghanistan-Krieg, das heißt jetzt nicht, dass das alles gut war, was da gelaufen ist, aber ich glaube, dass das schon eine Richtschnur in der Weltgemeinschaft ist, an der man sich dann auch als Mitglied dieser Weltgemeinschaft orientieren muss. Und dann ist natürlich auch grundsätzlich mit NATO und so weiter, wenn man halt Teil von einem Verteidigungsbündnis ist, das heißt, es wird einem Schutz gewährt für den Fall, dass man selber angegriffen wird, dann funktioniert es auch nicht, dass man sich selber bei allen anderen Dingen immer komplett rausnimmt. Das, also das sind ganz, ganz krasse ethische, moralische Fragen, die da jedes Mal eine Rolle spielen. Und ich glaube, so ganz generell kann man es nicht beantworten, weil es eigentlich nie die perfekte Lösung gibt. Also es wird immer Konflikte geben in der Welt und entweder man lässt sie geschehen und ja, kriegt dann den Vorwurf, dass man sich quasi, dass man es geschehen lässt und dass man sich nicht einmischt. Oder man mischt sich eben doch ein und beteiligt sich dann an Kriegstoten und an Kriegen und so weiter und kann so ja auch wieder nicht recht machen. Also wie gesagt, das ist ein unlösbares Problem, wo man von Fall zu Fall ganz genau angucken muss und wo ich schon vorsichtig wäre, jetzt im Vergleich auch zu anderen, ob man sich in andere Länder und in andere Konflikte einmischen soll, muss oder ob das eigentlich langfristig oft dann doch nichts bewirkt.
Ja, also mir ist ja da hauptsächlich eine ehrliche Antwort wichtig und das ist ja auch schwer zu beantworten. Nur, dass die Grünen halt als urpazifistisch mal gestartet sind und dann, als sie erstes Mal Regierungspartei waren, tatsächlich einen Kriegseinsatz mit abgesegnet haben. Also diese Frage wird wahrscheinlich vielen Grünen öfters auch noch in der Geschichte begegnen.
Ja.
Aber dass das nicht so einfach und nicht schwarz-weiß manchmal zu beantworten ist, ist natürlich auch korrekt.
Nee, also das geht nicht. Und das hat ja damals auch innerhalb von der Partei zu vielen Parteiaustritten geführt. Und es ist natürlich auch so, dass wir jetzt schon eine Partei sind, die sich ja auch verändert. Also es wäre ja schlimm, wenn wir immer nur jetzt exakt genau das Gleiche fordern würden wie in den 80er Jahren. Ich weiß nicht mal, ob ich dann überhaupt dabei wäre oder ob ich halt einer schon weiterentwickelten grünen Partei 2005 beigetreten bin, die halt vielleicht schon ein Stück weit bürgerlicher war und ein Stück weit weiter in der Mitte vom politischen Spektrum und eher eigentlich jetzt für mich auch eine normale Partei im Parteienspektrum war, als jetzt so eine Art von Bewegung, wie sie jetzt am Anfang in den 80er Jahren nur war. Und das merkt man ja jetzt im Moment auch, ich meine, auch mit unserer neuen Parteispitze verändert sich die Partei ja auch wieder. Und der Robert Habeck hat das einmal, glaube ich, auch ganz richtig gesagt, das wäre schlimm, wenn Parteien so starre Körper wären, die sich nicht den Gegebenheiten und der Zeit auch ein Stück weit anpassen kann. Auf der anderen Seite hast du auch völlig recht, es gibt natürlich einen Markenkern und auf den Markenkern auf den sollte man nichts kommen lassen, den sollte man sich auf jeden Fall bewahren. Da muss ich aber sagen, den sehe ich jetzt Stand heute eher eben in diesem nachhaltigen Ansatz, Umweltschutz, Klimaschutz, eher als in großen, ja, außenpolitischen Positionen oder Zielsetzungen bei den Grünen. Also ich glaube, dass das Ökologische und Nachhaltige, das ist, was eigentlich bei uns jetzt innerhalb der Partei das ist, worauf sich alle verständigen können, ausnahmslos, und was dadurch für mich auch den Markenkern dann darstellt.
Du hast ja gesagt, dass die Grünen eher so eine Art Partei der Mitte sind. Und ich habe mir mal ein Interview von dir durchgelesen, hast du gesagt, und ich zitiere, ich sehe mich eher in der Mitte. Das sagen Politiker ja öfters. Die SPD hat mal gesagt, die neue Mitte. Die CDU plakatiert seit gefühlten 100 Jahren, dass wir sind die Mitte oder nur noch die Mitte. Was bedeutet das für dich überhaupt? Was ist Politik für die Mitte? Wer gehört dazu? Was beinhaltet das? Was bedeutet Politiker zu sein und für die Mitte zu stehen?
Also erstmal denke ich, gibt es bei uns halt auch einfach wahnsinnig große regionale Unterschiede jetzt innerhalb von den Grünen. Also wenn man jetzt mal die Pole nimmt, wie sich die Grünen in Berlin positionieren und wie sich die Grünen in Baden-Württemberg positionieren, dann sind da einfach innerhalb von der Partei große Unterschiede. Und da bin ich jetzt auch als jemand, der jetzt im Grenzgebiet Bayern-Baden-Württemberg sozusagen aufgewachsen ist, auch jemand, der sich allein durch meine Sozialisation im ländlichen Raum in Bayern eher dem Baden-Württemberg-Flügel vielleicht ein Stück weit zugehörig fühlt, auch geografisch, als jetzt den Berlinern. Und die Baden-Württemberger Grünen stehen halt politisch einfach weiter in der Mitte, wie es jetzt halt vielleicht die Grünen in Berlin tun. Zu deiner Frage, für wen das dann die Politik ist. Also ich glaube schon, dass das erstmal eine Politik ist für jetzt in Anführungszeichen normale Leute, die ganz normal zum Arbeiten gehen, die eine Familie haben, die ein Stück weit ihre persönliche und finanzielle Freiheit auch genießen möchten, aber im Endeffekt die brav ihren Job machen und sich ehrenamtlich vielleicht nur für die Gesellschaft engagieren. Das ist mir ganz wichtig, dass man die Leute irgendwo im Auge hat und belohnt und jetzt eben keine Partikularinteressen zum Beispiel von Unternehmen vertritt oder von Leuten, die irgendwelche ganz spezifischen Ziele hat, sondern dass man bei allen Entscheidungen die normalen Bürgerinnen und Bürger, die einfach normalerweise ein ganz normales Leben führen, dass man bei allen Entscheidungen die im Hinterkopf hat, was das für Auswirkungen auf die hat. Und da habe ich eben durch den ökologischen Ansatz halt dann manchmal eine andere Position wie andere, die sagen, okay, das rettet jetzt vielleicht kurzfristig Arbeitsplätze, und ich würde vielleicht sagen, okay, aber langfristig für die kommenden Generationen ist es trotzdem die bessere Entscheidung, was anderes zu machen oder so, wenn wir jetzt auch über Kohleausstieg, über Atomausstieg und so Sachen reden. Aber an sich glaube ich, dass das schon das Rückgrat auch unserer Gesellschaft ist, die Leute, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die von A bis Z ein normales Leben führen im Endeffekt, die sich für die Gesellschaft ein Stück weit engagieren und jeder seinen eigenen kleinen Beitrag zum Gelingen von dem Großen und Ganzen beiträgt. Und in so einem Umfeld bin ich halt persönlich aufgewachsen, und deswegen ist es mir, glaube ich, auch am nächsten, mich dann für die Leute einzusetzen.
Wie kriegt man das zusammen? Also wie kriegt man diese pragmatische Sichtweise auf die Dinge, was das allgemeine normale Leben von Bürgern angeht, und diese radikalen Ziele beim Thema Klimawandel zusammen? Weil wenn es erstmal dazu übergeht, dass sich die normalen Leute, wie du gesagt hast, in ihrem alltäglichen Leben irgendwie einschränken müssen, oder das hat man ja auch bei der Benzinspritsteuer gesehen, wenn die Benzinpreise nach oben gehen, dann ist das mit der Liebe zu den Grünen gerade bei diesen Wählern ja ganz schnell vorbei.
Ja. Genau, also erstens glaube ich, dass es relativ, also auch jetzt von heute auf morgen, was weiß ich, die Benzinsteuer nochmal zu verdoppeln oder so, das wird ja das Klima nicht retten. Also die Sache ist ja doch ein bisschen komplexer, und ich glaube, unser Ansatz muss sein, den Leuten zu zeigen, also der Wirtschaft zu zeigen, dass man mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben kann, also dass ein ökologischeres Wirtschaften überhaupt nicht unbedingt jetzt, was weiß ich, Planwirtschaft bedeutet oder weniger Gewinn, sondern dass es eben nur ein weiterer Parameter ist, den man bei seiner Produktion und bei dem, was man macht, beachten muss, und dann aber trotzdem auch, wenn man innovativ ist, wenn man gute Ideen hat, wenn man fleißig ist, trotzdem auch gutes Geld damit verdienen kann, was ja auch legitim ist, wenn ein Unternehmer dann ins Risiko geht und in irgendwas investiert. Und das Zweite ist, dass ich schon glaube, dass Politik viele Steuerungsmöglichkeiten hat, zum Beispiel eben dadurch, dass man bestimmen kann, ob jetzt halt Kerosin besteuert wird oder nicht. Und solange es halt nicht besteuert wird, ist halt Fliegen so billig, dass jeder, wenn er sich überlegt, fahre ich jetzt mit dem Zug nach Berlin in Urlaub oder fliege ich von Memmingen nach Barcelona oder Mallorca und der Flug kostet 10 Euro und die Bahnfahrt kostet mich 100 Euro, dann halt jeder sich dann am Ende doch natürlich für den Flug entscheidet. Und da denke ich, soll Politik die Steuerungsmöglichkeiten schon nutzen, ohne jetzt mit so einer krassen Verbotspolitik oder mit so einer krassen eigentlich nur Symbolpolitik, wie jetzt von heute auf morgen irgendwie die Steuern für Benzin, was jetzt halt irgendwie jeder braucht, der ein Auto hat und der es zum Arbeiten braucht und so weiter, da dann nochmal zu erhöhen. Also ich glaube, da braucht es eine Mischung aus politischen Maßnahmen, aus technologischer Weiterentwicklung und in seltenen Fällen dann vielleicht schon für Verbote, die aber dann halt eben auch nicht von heute auf morgen kommen müssen, sondern in einem Zeitraum, dass sich eben die Leute, dass sich die Wirtschaft, dass sich alle darauf einstellen können, dass das jetzt eben ab einem bestimmten Zeitpunkt dann halt nicht mehr geht. Und da können auch manchmal harte politische Entscheidungen dazu, die werden wir dann treffen müssen und die werden wir nicht überall Lob bekommen. Auf der anderen Seite, sind wir, glaube ich, auch nicht dafür gewählt worden, dass uns alle immer nur loben, sondern dass wir dann verantwortungsvolle Politik machen.
Ja, Politik ist hart, wa?
Ja, weiß ja aus eigener Erfahrung.
Ja. Ich möchte nochmal auf die regionalen Unterschiede zurückkommen. Du hast ja gesagt, es gibt schon Unterschiede allein innerhalb der Grünen Partei. Heute kam ja ein Interview unter anderem mit Robert Habeck raus, wo er das angesprochen hat, dass wir haben ja demnächst Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass den Westgrünen die Ostgrünen ein bisschen egal waren oder so generell, dass Ostdeutschland keine besonders große Rolle für die Grünen spielt. Würdest du so als Westgrüner, sage ich jetzt mal, weil ich bin eher Ossi, zwar nicht bei den Grünen, aber ich bin Ossi. Also mich würde deine Sichtweise mal interessieren. Also wie viel Ostgrüne kennst du? Findest du auch, dass die unterrepräsentiert sind? Gibt es da einen Unterschied zwischen Ostgrünen und Westgrünen? Oder ist das nicht eher so eine Art, naja, Konflikt zwischen ländlichem Raum und städtischem Raum? Da würde ich nämlich den Hauptkonflikt in der Politik momentan unterbrechen.
Ja, also vielleicht ganz kurz zu den Grünen in Ostdeutschland. Ich glaube, dass die auf jeden Fall ein Stück weit unterrepräsentiert sind und es liegt ganz einfach an unseren Wahlergebnissen. Also wenn man sich anguckt, wie das Bundestagswahlsystem eben ist, wo es halt für jede Partei dann nach Bundesland aufgesplittet darum geht, wie viele Leute sie reinbekommen, kriegen wir natürlich in den Ländern, wo wir bessere Wahlergebnisse holen, auch mehr Leute, zum Beispiel im Bundestag. Und allein dadurch, dass wir jetzt in Westdeutschland oder in den westlichen Bundesländern bessere Wahlergebnisse holen als in den ostdeutschen, kommen dadurch schon mal mehr westdeutsche Grüne in die Bundestagsfraktion als ostdeutsche.
Ich hätte da noch eine kleine Zwischenfrage.
Ja.
Weil ich habe auch mir mal unseren Landtag angeguckt, beziehungsweise meinen Bundestag. Ich komme aus Brandenburg. Momentan gibt es 6 Landtagsabgeordnete der Grünen in Brandenburg. 4 davon kommen originär aus dem Westen, sind 1990, 91 hergekommen und dann für die Wahl angetreten und sind seitdem sozusagen im Landtag, beziehungsweise mit Unterbrechung. Und dann haben wir Annalena Baerbock, die einzigste Grüne aus Brandenburg, die für uns im Bundestag sitzt.
Ja.
Aber auch die kam aus dem Westen und hat dann hier in Brandenburg so, ich übersetze das jetzt mal, so ist der Eindruck bei den vielen Wählern in Brandenburg, das ist nicht, die Grünen sind da nicht die einzige Partei, dass sich halt irgendwo ein Wahlkreis gesucht wird, vor allem im Osten, für jemanden, der für die Partei wichtig ist, aber im Westen haben sie keine Chance, also kommen sie in den Osten, da kriegen sie einen guten Listenplatz und dann, und es fehlt ein bisschen die Verwurzelung, beziehungsweise die regionale Bindung und ich finde schon, dass es bei Landtagswahlen und bei Kommunalwahlen und auch in bestimmter Weise bei Bundestagswahlen wichtig ist, dass die Leute aus der Region kommen oder in irgendeiner Art und Weise verwurzelt sind. Weil das Ziehen nach Brandenburg, nachdem man im Bundestag oder Landtag sitzt, empfinde ich jetzt als Brandenburgerin und als Ossi nicht gerade demokratieförderlich.
Ja, das kann ich völlig verstehen und die Einzelfälle kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, dass sie
das große
sagen
Bild
könnte. Ich glaube, nur bei der Annalena Baerbock stand jetzt zumindest, hätte die in jedem Bundesland eine Chance, weil sie ja einfach jetzt eine Spitzenpolitikerin ist von uns, die auch viel Unterstützung und viel Anerkennung kriegt.
Ja, aber im Großen und Ganzen hat sie viel Karriere gemacht im westdeutschen Teil des Landes. Und dann war sie soweit, den nächsten Schritt zu gehen und hat das aber nicht in ihrer Heimat gemacht, sondern offensichtlich hätte sie da keine Chance gehabt, sondern irgendwo in der Nähe von Berlin. In Berlin sieht es auch schlecht aus. Also geht man nach Brandenburg, Berliner Umland. Also so kommt es halt rüber, sagen wir es mal so. Mir persönlich ist das jetzt egal. Sie wohnt ja jetzt auch schon eine Weile in Potsdam. Aber so ist halt der Eindruck, weswegen die Grünen vor allem auch im Osten immer diesen Ruf von einer westdeutschen Juppie-Partei auch nicht loswerden.
Ja, also ich kenne ehrlich gesagt auch jetzt die Strukturen von den Grünen, zum Beispiel in Brandenburg, nicht gut genug, als dass ich da jetzt qualitativ viel beitragen kann. Ich glaube, dass es grundsätzlich schon also absolut berechtigt ist, dass die Leute irgendwo auch eine gewisse Verwurzelung sehen wollen bei den Leuten, die für sie dann in die Parlamente einziehen und dass man sich auch, wenn man jetzt eine Region vertritt, natürlich ein Stück weit leichter tut, wenn man da halt aufgewachsen ist oder wenn man da schon lange lebt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich bin eben auch jetzt ein grünen Abgeordneter aus dem ländlichen Raum und wir haben auch in unserer Landtagsfraktion in München viele Leute, die jetzt eben aus München selber oder aus dem Münchner Umland oder aus Nürnberg oder aus dem Städtischen kommen. Und das sind einfach erstmal unterschiedliche Lebenswelten, in der man sich da aufhält. Und zum Zweiten auch völlig unterschiedliche politische Gegebenheiten. Und unser Problem auch als Grüne, das kann man schon so offen sagen, ist, dass wir strukturell im ländlichen Raum, und ich denke, da wird es in Brandenburg jetzt nicht besser ausschauen als hier, sondern vielleicht an manchen Stellen eher noch schlechter, nur nicht genügend Leute haben, die eben diese regionale Verwurzelung mitbringen, die du jetzt gerade zu Recht auch angesprochen hast, und aber gleichzeitig Lust haben, sich für die Grünen zu engagieren, weil ja es halt da keine gewachsenen Strukturen gibt, wie sie jetzt zum Beispiel halt bei uns auch die CSU seit Ende des Zweiten Weltkriegs einfach hat. Und die haben halt dann über die Jahre in jedem Ort irgendwie eine Parteistruktur aufgebaut. Und da haben wir erstmal den zeitlichen Rückstand dadurch, dass es uns erst seit Anfang der 80er Jahre gibt. Und zum Zweiten, wir sind ja nie irgendwie als Volkspartei oder so konzipiert worden, sondern die guten Wahlergebnisse jetzt der letzten Zeit und jetzt gerade auch letztes Jahr bringen uns jetzt in die Rolle, wo wir eigentlich erst dazu kommen, die Strukturen ausbauen zu müssen. Und ich hoffe, also ich glaube, dass es ein ganz ähnliches Problem ist, dass im ländlichen Raum jetzt, egal wo in Deutschland, dann auch für uns als Grüne da im Moment nur besteht. Aber unsere Aufgabe wird es halt sein, die Strukturen dann so auszubauen, dass ich hier mehr kommunale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner habe und dass dann auch vielleicht die Brandenburger Grünen irgendwann so viele verwurzelte, eigene, gute Leute haben, dass sie dann auch gar nicht so scharf drauf sind, irgendjemand aufzustellen, der nicht aus der Region kommt, sondern vielleicht aus einem anderen Teil von Deutschland. Und da hoffe ich, dass man das die nächsten Jahre, ich meine, das ist auch keine Arbeit, es geht nicht von heute auf morgen, aber dass wir das schon so hinbringen, dass man den Leuten dann auch ein Angebot mit verwurzelten Leuten von vor Ort machen können. Ohne jetzt eben per se zu sagen, dass die anderen alle schlecht sind, nur weil sie von woanders herkommen. Aber ich bin auch auf dem Land aufgewachsen und ich finde es auch besser, wenn jetzt in meinen Stimmkreisen Leute kandidieren, die Region hier kennen.
Ja, also es ist halt ein schwieriges Thema. Wir haben ja, die Zeit fliegt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich will nochmal auf deinen fachlichen Bereich kommen. Ja. Erstmal, du bist ja neu im Landtag. Kannst du kurz zusammenfassen, welche ersten Eindrücke du in den letzten Monaten gesammelt hast?
Ja, also erstmal ist es natürlich wahnsinnig spannend, wenn man halt plötzlich nicht mehr irgendwie auf der Zuschauertribüne oder im Fernsehen das Geschehen im Landtag mitverfolgt, sondern selber im Plenum sitzen darf, selber dann mitstimmen darf bei Wahl der Landtagspräsidentin, bei Wahl Ministerpräsidenten, dass man in den Fraktionssitzungen seine eigene Meinung einbringen kann und die natürlich dann durchaus auch gehört wird und ja, dass man jetzt eben einfach eine neue Rolle finden muss, auch für mich zum Beispiel, dass ich jetzt eben auch Mitarbeitende habe, ist eine neue Rolle und dass man ja sich eben um 1000 Sachen kümmern muss, dass man 1000 Formulare kommen, dass plötzlich ganz viele Leute was von einem wollen, ob das jetzt Verbände sind oder Bürgerinnen und Bürger und dass man eigentlich erstmal viel organisatorische Arbeit leisten muss am Anfang, um da so ein System zu schaffen, das dann halt auch auf die Dauer trägt, also eben halt auch Bewerbungsgespräche führen, Büros suchen und so ganz profane Dinge, neue Klamotten kaufen vielleicht und so Sachen. Und das Politische ist, glaube ich, schon so, dass es für uns auch eine neue Rolle ist. Also das sagen jetzt auch die grünen Abgeordneten, die schon länger im Landtag waren. Wir waren halt da bis jetzt auch die kleinste Fraktion im Parlament und jetzt sind wir die zweitgrößte. Das heißt, wir sind Oppositionsführer und dürfen auch als erstes nach der Regierung immer reden, was natürlich uns viel Aufmerksamkeit bringt. Auf der anderen Seite auch eine größere Verantwortung ist als bis jetzt. Und da versuchen wir jetzt in eine neue Rolle reinzufinden und versuchen uns untereinander erstmal alle kennenzulernen. Also es ist ja dann doch mit 38 Abgeordneten und dann den Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind halt einfach auch viele neue Gesichter jetzt, wo ich jetzt so langsam klarkomme. Und dann ging es natürlich schon darum, auch für sich irgendwie einen Fachbereich zu finden, wo man gerne arbeiten wird. Und da bin ich jetzt eben im Bildungsausschuss und darf gleichzeitig nur für Sport und Medien zuständig sein und bin da sehr zufrieden mit den Bereichen, die ich jetzt da beackern darf, die nächsten 5 Jahre für uns und freue mich jetzt auf die ganzen Herausforderungen und ja, spannenden Debatten und Gespräche, die jetzt da so kommen.
Du hast ja gesagt, du bist jetzt im Ausschuss für Bildung und Kultur und du bist auch Sprecher für Sport, Medien, Digitales sowie berufliche Bildung, Mitglied im Medienrat sowie Landessportbeirat. Hast du diese Themen ausgesucht aufgrund deiner beruflichen Erfahrung als Lehrer und aufgrund der Tatsache, dass du mal aktiv im Handballsport warst?
Ja, also das waren jetzt schon die Schwerpunkte, wo ich auch denke, dass ich für unsere Fraktion mich am besten einbringen kann. Also klar, der Bildungsbereich hat mir jetzt beruflich ganz lang begleitet und ich glaube, dass gerade das Thema digitale Bildung, wie soll denn Unterricht ausschauen jetzt im 21. Jahrhundert, wie vermitteln wir den jungen Leuten Medienkompetenz und so weiter, Sachen waren, die mich als aktiver Berufsschullehrer auch ganz viel umtrieben haben und die mich beschäftigt haben. Und das Thema Sport hat mir mein ganzes Leben eigentlich schon begleitet, sowohl als aktiver Sportler wie auch dann im Ehrenamt. Also ich glaube, da kenne ich auch verschiedene Sichtweisen, wo ich auch dann hoffe, dass ich meine Meinung und meine Erfahrungen da einbringen kann, auch nicht zuletzt als Sportfan, wo es da dann auch immer Konflikte gibt, zum Beispiel zwischen Fans und Polizei und um Anstoßzeiten und was weiß ich was und so und wo ich mir einfach gerne einbringe. Und das Thema Medien habe ich eigentlich vor allem deswegen dann auch nur gern dazu genommen, weil ich glaube, dass jetzt gerade das Thema Medienkompetenz und das spielt ja auch mit digitaler Bildung zusammen, ganz wichtiges Thema ist, wenn wir unsere tolle parlamentarische Demokratie, als die ich sie empfinde, auch ins 21. Jahrhundert sozusagen hinüberretten können oder modernisieren können, sodass das weiter das richtige System ist für uns alle.
Ist das normal, dass man als neuer Abgeordneter sich seine Ausschüsse aussuchen kann oder ist die Fraktion auf dich zugekommen? Hey, Max, hier, wir suchen da noch jemanden und du kennst dich doch da aus.
Nee, es war das so, oder? Also dass quasi jeder und jede von uns erstmal Präferenzen abgeben durfte, wo ich dann eben die Sachen eigentlich abgeben habe, die ich gerade eben schon geschildert habe. Und dann hat man geschaut, wo gibt's denn jetzt Konflikte, wo eben mehrere Leute gleichzeitig irgendwie was machen wollten. Und dann versucht man sich zu einigen. Und im krassen Ernstfall, wenn man sich jetzt nicht einigen hätte können, dann hätte halt die Fraktion dann drüber abstimmen müssen, wer am Ende dann das Thema übernimmt. Und in meinem Fall oder generell war es aber so, dass dann eigentlich unsere Fraktionsspitze einen super Kompromissvorschlag ausgearbeitet hat, wo sich am Ende jeder und jede wiedergefunden hat und ich dann jetzt eigentlich auch super zufrieden war mit dem ganzen Prozess und eben mit den Themen, die ich jetzt bearbeiten darf.
Ich hätte mal ein paar Fragen zum Thema Bildung.
Ja.
Und du als Ausschussmitglied,
ja,
könntest da bestimmt ein paar Antworten geben. Also, welche Aufgaben hat deiner Meinung nach das Schulsystem?
Die jungen Leute ganz generell möglichst gut auf das Leben und auf die Herausforderungen, die sich für sie stellen, vorzubereiten. Und das geht dann natürlich durch alle Lebensbereiche durch, also sowohl irgendwie mit Sozialkompetenz, mit Medienkompetenz, natürlich eine gute Allgemeinbildung, eine gewisse Vorbereitung aufs Berufsleben, die Bereitschaft wecken, Verantwortung zu übernehmen. Um es ganz einfach zu sagen, um die Leute möglichst gut aufs Leben vorzubereiten tatsächlich und das halt in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, die das Leben halt so mit sich bringt.
Ist das momentan im bayerischen Schulsystem gegeben? Ich meine, so als jemand, der aus dem aktiven Schuldienst als Lehrer kommt, findest du, das wird momentan erfüllt?
Also ich muss dazu sagen, dass ich selber gern in Schule gegangen bin, sowohl als Schüler als auch dann später als Lehrer und deswegen jetzt nichts davon halt, denn dieses komplette System irgendwie zu bashen. Auf der anderen Seite habe ich schon erlebt, dass es halt gerade in Bayern eine ziemlich krasse Fixierung auf Noten gibt und auf ja, schriftliche, auch juristisch wasserdichte Leistungsnachweise. Und jetzt so Sachen wie eben Teamfähigkeit, Sozialkompetenz oder auch wie sehr sich jemand anstrengt, relativ wenig dann in die Bewertung am Ende einfließt. Und das wäre schon was, wo wir auf jeden Fall ja, ändern oder verbessern wollen würden. Jetzt zum Beispiel haben wir im Moment, machen wir gerade die Erfahrung, dass im Grenzgebiet Bayern, Baden-Württemberg, ganz viele Eltern ihre Kinder auf die baden-württembergischen Schulen schicken, weil die eben keine Exen schreiben, also keine kleinen, nicht angekündigten Leistungsnachweise, sondern eben nur Kurzarbeiten und Schulaufgaben, also angekündigt halt die Leistungstests dann machen. Und das Unangekündigte bringt schon wahnsinnig viel Druck, auch für junge Menschen rein, genauso wie jetzt eben der Übertrittsdruck, dass nach der 4. Klasse sozusagen schon aufgeteilt wird, wer ist jetzt fähig, aufs Gymnasium zu gehen, wer für wen reicht es noch für Realschule und wer muss auf die Mittelschule so quasi. Das find ich auch zu früh und da finde ich auch zu viel Druck. Auf der anderen Seite, wie gesagt, insgesamt bin ich gerne in Schule gegangen und glaube, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer einen super Job machen und ja, dass sich das insgesamt schon sehen lassen kann, was da alles geleistet wird.
Wie schätzt du das momentan mit der Bildungsgerechtigkeit in Bayern ein? Gibt es die? Ist die ausreichend?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also, das haben wir nicht nur in Bayern, aber auch und besonders in Bayern, dass halt eben die Kinder aus den ja, privilegierten Familien, die vielleicht eh schon viel Geld haben oder eh schon einen akademischen Hintergrund, sich dann natürlich viel leichter tun. Ich weiß nur nicht genau, wie man das idealerweise, also man wird das nicht komplett wegbringen. Man kann versuchen, das abzufedern, zum Beispiel eben durch schulische Angebote, dass eben jetzt das nicht alles in den privaten Nachhilfebereich verlagert wird, wenn jetzt jemand Hilfe braucht, sondern dass da die Schule auch mehr Angebote macht, gerade Hinblick auf Ganztagsschulen und so weiter, wo sowas dann ja eben auch möglich sein sollte. Und dass eben dann eben, ich habe es vorher schon gesagt, so Dinge, ob sich jetzt jemand anstrengt oder nicht, oder ob jemand fleißig ist oder nicht, das wird eigentlich in den seltensten Fällen irgendwie mitbewertet, sondern man bringt halt ein gewisses Vorwissen mit und das ist bei allen unterschiedlich und manchmal bringt man auch ein gewisses unterschiedliches Lerntempo mit und das ist sehr, sehr schwierig da zu differenzieren. Ideen gibt es da genügend, wenn man zweite Lehrkraft in Klasse holt, wenn man eben für die, die mehr Hilfe brauchen, mehr Unterstützung anbietet. Aber muss man auch der Ehrlichkeit halber immer sagen, als so Investitionen, gerade zweite Lehrkraft, kostet halt auch enorm viel Geld. Und das muss sich ein Bundesland auch erstmal leisten können. Ich bin der Meinung, wir könnten da in Bayern auch noch mehr tun, weil Investitionen in Bildung ja die beste Zukunftsinvestition ist, die man machen kann. Aber so die eine Maßnahme, wo wir jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt damit super Bildungsgerechtigkeit her, die ja, die gibt es meiner Meinung nach leider nicht. Also auch da wieder ein Arbeiten in vielen kleinen Schritten, um vielleicht dann ein großes Ziel irgendwann zu erreichen. Und ein Satz nur dazu, das muss man schon sagen, die CSU-Staatsregierung im Besonderen, die waren jetzt halt auch ja, auf PISA-Ergebnisse fixiert und auf, dass es nach außen immer alles gut aussieht. Und da war jetzt das Thema Bildungsgerechtigkeit nie eins ihrer Nummer 1 Themen, wo Ihnen jetzt, glaube ich, ganz wichtig war. Aber dafür sind wir ja auch im Bildungsausschuss, um die Themen immer wieder anzusprechen und ja, dann auch vielleicht mal mit öffentlichem Druck immer wieder zu zeigen, wo die Missstände sind und die Regierung dann zu zwingen, darauf zu reagieren.
Also diese Missstände, die du angesprochen hast, bedürfte ja dann einer Änderung an der Schulordnung oder neuen Gesetzen. Aber wie stehst du denn zu mindestens 10 Jahren Schulfrieden, also dass es keine Änderung von Schulordnung und Gesetzen mehr gibt, mit einer gleichzeitigen Diagnose, wie Schülerinnen und Schüler tatsächlich gebildet werden können? Also dass man erstmal alle in Ruhe lässt, weil aus Brandenburger Erfahrung muss ich sagen, kein Jahr ohne irgendwas Neues beim Thema schulische Bildung und wir sind zu dritt, also drei Geschwister in meiner Familie und jeder ist irgendwie nach einer anderen Schulordnung durch durchs Brandenburger Schulsystem gekommen. Und ich denke mal, so ein bisschen Ruhe, also sich an das Schulsystem mal gewöhnen und sich darauf einstellen, ohne dass man Angst haben muss, im nächsten Jahr gibt es schon wieder was Neues. Wie stehst du so dazu, Schulfrieden allgemein?
Also das Konzept grundsätzlich kann ich total verstehen. Wir hatten in Bayern ja jetzt auch den Fall, dass wir vor 15 Jahren, nee, stimmt gar nicht, vor 10 Jahren ungefähr eben von 9-jährigem Gymnasium auf 8-jähriges Gymnasium umgestellt haben. Und jetzt sind wir wieder dabei, auf 9-jähriges Gymnasium wieder umzustellen. Und man muss schon sehen, dass das ein extrem sensibler Bereich ist, weil die Eltern geben hier der Schule ja das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Kinder. Und niemand hat da irgendwie gern das Gefühl, dass an ihnen herum experimentiert werden sollte. Und den Eindruck muss man auch vermeiden. Und der Eindruck denkt sich bei mir jetzt gerade bei diesem völlig überstürzt eingeführten G8. Damals eben hat sich das ja aufgedrängt und jetzt mit dem G9 ist vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen vorüberlegter, aber also wenn man im Bildungsbereich versucht, ganz schnell ganz viel zu ändern, da gebe ich dir völlig recht, dann ist es schwierig. Auf der anderen Seite, jetzt zu sagen, man macht 10 Jahre gar nichts, finde ich auch schwierig, weil die Welt um uns rum ändert sich ja auch. Und wenn ich halt jetzt eben gerade mir den Bereich Digitalisierung angucke, dann muss ich halt meine Lerninhalte und vielleicht auch mein Lernen selber ein Stück weit umstellen und kann nicht einfach 10 Jahre lang sagen, okay, in der Wirtschaft gibt es jetzt zwar Industrie 4.0 und irgendwie man muss jetzt programmieren und man braucht Medienkompetenz, aber in der Schule versuchen wir jetzt erstmal Ruhe reinzubringen und machen 10 Jahre gar nichts. Also man muss sich jeden Schritt und jeden Eingriff in das System sehr gut überlegen und mit allen Beteiligten vorher abgesprochen haben. Aber einfach gar nichts zu machen, halte ich für einen falschen Weg.
Also ist die Lehrerausbildung überhaupt zielführend? Also sollte es wieder pädagogische Hochschulen geben?
Meiner Meinung nach hängt es gar nicht so krass an der universitären Ausbildung, weil die kann man ja auch verändern. Also die müssen halt dann jetzt bei uns der Wissenschaftsausschuss verändern und nicht wir im Bildungsausschuss, aber die könnte man ja trotzdem ändern. Das Problem ist nur, dass das halt alles so furchtbar lang dauert. Also ein ganz zähes System, wo dann eben bis die ganzen Prüfungsordnungen geändert sind, bis die ganze Art der Ausbildung geändert ist, bis die Leute an den Unis dazu ausgebildet wurden, wieder die Lehrerinnen und Lehrer ausbilden zu können. Das sind halt dann die von dir angesprochenen 10 Jahre leider doch gleich rum. Und das, finde ich, ist das Hauptproblem, dass diese ganzen Reformen im Lehrerausbildungsbereich so lange dauern. Ob das jetzt an der Uni oder an der pädagogischen Hochschule ist, ist, glaube ich, jetzt gar nicht so entscheidend. Also ich persönlich habe das auch als gewinnbringend empfunden, dass ich da jetzt in meinem Fall mit Anglisten und mit Historikern gemeinsam studiert habe und die gleichen Inhalte gehabt habe.
Wie wird so allgemein dafür gesorgt, dass es qualitativ hochwertiges Personal an bayerischen Schulen gibt? Also was stellen sich die Grünen davor, wie das umgesetzt werden kann? Sollten Lehrer weiterhin verbeamtet werden oder sollte man andere Anreize schaffen, um hochwertiges Personal an bayerische Schulen zu bekommen? Und was macht man dann mit Scheißlehrern?
Ja, also das Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass man sich durch das Universitätsstudium relativ gut durchkommen kann, ohne eigentlich sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was der Beruf überhaupt mit sich bringt. Das heißt, ich kann da mal ein Praktikum machen, aber da kann ich mir auch irgendwie durchmogeln und ich kann dann die Fächer und die Tests und so weiter und Staatsexamen am Ende problemlos bestehen. Dann habe ich schon 5 Jahre Studium investiert, dann komme ich ins Referendariat. Und dann merkt man vielleicht, das ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich. Oder eben die Seminarlehrer merken, oder ist jemand, der ist da eigentlich fehl am Platz. Und dann ist es aber eigentlich schon zu spät, weil man relativ wenig Auswahl hat mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium, was man denn sonst machen kann auf dem Arbeitsmarkt. Und viele ziehen es halt dann doch durch und hoffen, dass es dann auf Dauer irgendwann irgendwie gut geht und irgendwie besser wird. Und tatsächlich geht es halt dann bei vielen nicht gut. Die sind dann keine guten Lehrer und sind dann auch selber nicht zufrieden, haben irgendwann Burnout und so weiter. Und unserer Meinung nach wäre es schon eminent wichtig, in die universitäre Lehramtsausbildung am besten schon in den ersten 2 bis 3 Jahren mal ein verpflichtendes halbes Jahr an der Schule reinzubringen, wo man sich erstens darüber klar werden kann, Lehrer, Lehrerin, ist das überhaupt das Richtige für mich? Wo man ehrliches Feedback kriegt zu einem Zeitpunkt, wo man es nur ändern kann. Und wo man drittens sich dann auch nochmal vielleicht umentscheiden kann, was die Schulart betrifft, an die man gern gehen wird. Also das lernt man halt, oder meiner Meinung nach lernt man das erst im tatsächlichen täglichen Umgang, ob man jetzt halt irgendwie mit jungen Schülerinnen und Schülern besser auskommt, mit älteren oder mit denen in der Mitte, ob man jetzt lieber pädagogisch wirkt oder lieber krass wissenschaftlich, dann kann man sich auch wieder entscheiden, an was für eine Schulart man geht. Also viel, viel mehr Praxis, viel, viel früher im Studium. Das wird, glaube ich, schon ziemlich viel helfen, dass wir weniger Leute hätten, die das eigentlich gar nicht machen wollen am Ende.
Schule ist ja schwer und anstrengend. Und mittlerweile im Zeitalter von sozialen Medien ist das Thema Mobbing mittlerweile ja auch permanent präsent. Also selbst wenn du nicht in der Schule bist als Schüler, kannst du gemobbt werden von deinen Mitschülern. Wie schätzt du das jetzt ein, also die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in Bezug auf psychische und pädagogische Probleme, weil darunter fallen ja solche Erlebnisse auch?
Also ich glaube, dass man den Bereich Mobbing in der Schule zumindest fächerübergreifend schon so angegangen ist, dass allen Beteiligten in der Schule bewusst ist, auch gerade den Lehrerinnen und Lehrern, dass es da oftmals ein Problem gibt, und ich glaube, dass da auch oft dann verantwortungsvoll eingeschritten wird, wenn einem im Klassenzimmer oder im Klassenverband irgendwie was auffällt. Was jetzt das Digitale angeht, glaube ich, hinkt man extrem hinterher, weil sich die Lehrerinnen und Lehrer erstens damit oftmals nicht auskennen, muss man ehrlich sagen, weil die überhaupt nicht in dieser Lebenswelt eben aktiv sind. Also was weiß ich, auf was für Portalen das dann oder in welchen sozialen Netzwerken das dann stattfindet, das Mobbing. Das kriegt von den Lehrerinnen und Lehrern schon mal keiner mit. Das heißt, es muss dann wieder den Umweg über andere Schülerinnen, andere Schüler zu den Eltern, dann zum Lehrer, und dann wird es viel, viel schwieriger. Also ich sehe da schon eine Riesengefahr, wo im Endeffekt nur durch eine frühzeitige, gute Medienkompetenzausbildung von den Schülerinnen und Schülern dann möglich ist, dass die wissen, wie kann ich mich denn dann auch wehren, an wen kann ich mich auch wenden, wenn jetzt online irgendwas passiert. Und also zur Medienkompetenz gehört auch dazu, dass man vielleicht dann auch weiß, wann es für einen selber am besten ist, wenn man sich das alles mal nicht gibt oder wenn man das Handy mal ausschaltet zum Beispiel oder so. Also es verhindert jetzt Mobbing in dem Sinn nicht, wenn man das Handy ausschaltet, nicht falsch verstehen. Aber das gehört für mich auch zu diesem ganzen Bereich Medienkompetenz heute dazu, wo es eine ganz große Lebensrealität von jungen Leuten gibt, wo sie ganz, ganz wenig von der Schule darauf vorbereitet werden. Und da gehört Mobbing, Online-Mobbing definitiv dazu.
Gut, also wir sind ein bisschen drüber. Aber du hattest ja gesagt, 10 Minuten sind noch in Ordnung.
Ja, jetzt noch 5.
An dieser Stelle bin ich mit dem Inhaltlichen so durch. Aber ich weiß, du bist Handballspieler. Sag mir mal, du guckst ja, ich habe das mitbekommen bei Twitter, du guckst momentan auch viel Handball. Ich glaube, da gibt es so eine kleine WM oder so, habe ich mitbekommen.
Ja, in Deutschland.
Und Dänemark. Ja. Nicht die Dänen unterschlagen. Was meinst du, wie weit gehen sie?
Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall jetzt bis ins Halbfinale kommen. Da brauchen sie jetzt nur einen Sieg aus den nächsten beiden Spielen. Den werden sie holen, weil sie eine absolut positive Mentalität haben und weil man auch gestern gesehen hat in Köln, dass das Publikum dann schon auch einen Unterschied macht und die Mannschaft dann nochmal tragen kann in schwierigen Phasen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie Weltmeister werden am Ende, weil sie dann qualitativ vielleicht doch nicht die beste Mannschaft sind, die da ist. Auf der anderen Seite, weiß man nie, wie weit dann die Euphorie einträgt. Also meine Prognose wäre jetzt Halbfinale.
Okay, das ist auch so eine typisch ehrliche Antwort. Ich wollte was Positives zum Schluss. Das ist so eine typische, nicht zu weit nach oben greifen Antwort.
Ja. Ich weiß, aber Ja, hast du jetzt
Ja,
mitgekriegt? Ich
okay.
glaube, ich versuche schon die Sachen dann halt immer einigermaßen reflektiert zu
Realistisch.
sagen, ohne dass man jetzt da immer ausweichen will. Aber auch da, wäre cool, wenn ich sagen könnte, sie werden Weltmeister, Punkt. Aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht.
Ich schneide das einfach so hin, dass du das sagst.
Alles klar, ich bin gespannt.
Nee, sowas mache ich nicht. Dann hauen mich meine Hörer am Ende doch. Ich danke recht herzlich für das Gespräch.
Ja,
Und
gerne.
vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, Jahren können wir das nochmal wiederholen und dann erzählst du mir mal, wie das so war, deine ersten 5 Jahre im Bayerischen Landtag.
Ja, können wir gerne machen. Darf ich dich auch noch was fragen?
Natürlich.
Also ich habe bei dir jetzt auch natürlich mal ein bisschen recherchiert, was du so gemacht hast, und du hast ja auch eine eigene politische Vita quasi sozusagen, hast du jetzt beendet und bist jetzt komplett in den journalistischen Bereich gewechselt, und wenn ja, warum? Also das ist ja auch interessant, wenn jetzt jemand, der in so jungen Jahren quasi schon politisch aktiv war, dann doch wieder sagt, nee, mach jetzt doch was anderes.
Na, ich bin ja beruflich bei der Verwaltung tätig. Also das hier mit dem Podcast, diese journalistische Tätigkeit mache ich sozusagen nebenberuflich. Und ich war 7 Jahre politisch tatsächlich aktiv. 6 davon bei der CDU, eine davon bei der AfD. Und da ich so in die AfD reingestolpert bin und das Politische dann nochmal, das war Politik irgendwie auf Kokain, auf Koks, auf Speed, also wirklich ganz schlimm. Und dann brauche ich erstmal ein ganzes Jahr Pause sozusagen von allem. Keine sozialen Medien, keine Politik, keine Zeitung, also wirklich gar nichts.
Ja.
Damit ich wieder irgendwie normal denken und agieren konnte. Und hatte auch total die Schnauze voll davon. Und deswegen habe ich erst nach einem Jahr Pause mich überhaupt wieder politisch irgendwie beschäftigt. Und ich denke mal, das war für mich ganz gut, damit man wieder einen Blick auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben bekommt, weil Politik ist ja am Ende des Tages auch nicht alles.
Ja.
Und ja, momentan mache ich eigentlich nur den Podcast, aber das reicht auch aus, finde ich.
Ja, ist nur ein interessanter Perspektivenwechsel eben als jemand, der quasi das System ja dann auch von innen kennt, ein Stück weit, dann quasi jetzt sozusagen wieder von außen dann darüber zu berichten, das finde ich auch ganz interessant.
Ja, weil es ist halt schwierig zuzugucken und sich nicht aufzuregen, aber gleichzeitig zu wissen, ja, aber so leicht ist es manchmal gar nicht. Selbst wenn man sich aufregt, weiß man dann, weil man ja vom inneren Bereich kommt, so leicht ist das manchmal gar nicht. Also
Ja, es gibt halt viele Widerstände hier.
die Bürger haben das Recht, sich aufzuregen, aber meistens ist es auch ein bisschen unfair. Und das zusammenzukriegen, fällt mir selbst mit dem Podcast hier noch ziemlich schwer. Weil ich denke immer, oh Leute, macht doch einfach, hört doch mal auf zu diskutieren und macht doch einfach. Und gleichzeitig weiß man aber, so einfach geht das halt nicht. Ja, sonst noch Fragen?
Nee, passt. Muss jetzt
Dann
los.
an dieser Stelle nochmal Danke an Dominik, der das hier in die Wege geleitet hat.
Ja, auch von mir schöne Grüße nach Köln und nach Brandenburg dann sozusagen, und schönen Sonntag.